Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZipFM, heute von Radio Dreieckland aus Freiburg. Ein keineswegs ruhiger Herbst ist das für diejenigen, die so gerne einfach durchregieren würden. Im Südwesten der Republik gab es heute Morgen Probleme bei der Baustellenzufahrt zu Stuttgart 21. Trotz Verhandlungen wird dort ja munter weitergebaut. Grund für 80 Aktive, die Zufahrt zu blockieren. Und in Berlin hatte die Bahn ein größeres Problem. Zentrale Signalkabel im Bahnnetz waren abgefackelt worden. Im Bekennerschreiben an die Regierung sowie die vier großen Atomkonzerne hierzulande heißt es: Der flächendeckende Ausfall des Unternehmens Deutsche Bahn war geplant und sollte zeigen, dass die Profiteure der Atommafia kein ruhiges Hinterland haben. Weder im Wendland noch in den Großstädten. Die Verlängerung der Atomlaufzeiten sind für uns ein noch weiteres Zeichen, dass wir weiter ins Mark der Unternehmen und der Bundesregierung eindringen müssen, bis zur vollständigen Lähmung dieser Profiteure. Soweit das Bekennerschreiben aus Berlin, unterzeichnet mit Kommando Sébastien Briard, in Erinnerung an den jungen Mann, der im November 2004 ums Leben kam, als ihn in Frankreich ein Castorzug mit überhöhter Geschwindigkeit erfasste. Zu den Themen unserer heutigen Sendung: Landgrabbing. Internationale Investoren reißen sich organisiert Flächen unter den Nagel. Kräfte sammeln, das empfiehlt die Umweltorganisation Campact vor dem Hintergrund der aktuellen Energiepolitik in der BRD. Klimaaktivisten, eine neue Gruppe von politisch Aktiven, hierzu Tazio Müller von der Gruppe Castor Schottern. Und genau hierbei bleiben wir dann auch. Wir blicken zum Schluss unserer Sendung exemplarisch auf zwei Aktionszentren des kommenden Wochenendes, in den Raum Karlsruhe zur Castor Südblockade sowie in den Raum Hannover-Hamburg ins Wendland zu den dortigen Aktivitäten. Zu Kolonialzeiten gab es das Wort Landnahme. Heute reden wir über Landgrabbing. In den letzten 4,5 Jahren sind über 20 Millionen Hektar Ackerland in Afrika, Asien und Lateinamerika an ausländische Investoren verkauft oder langfristig verpachtet worden. Riesige Flächen, die sich Investoren aus reichen Ländern unter den Nagel reißen, darunter reiche Golfstaaten, Südkorea oder auch China. Beispiel: Aus Äthiopien, dessen Bevölkerung stark vom Hunger leidet, wird derzeit in großem Umfang Reis von Farmen in saudi-arabischen Besitz nach Saudi-Arabien geliefert. Viele private Investoren aus den Industriestaaten konzentrieren sich dabei auf den Anbau von Energiepflanzen zur Produktion sogenannter Biokraftstoffe. Rudi Berli von Uniter aus der Schweiz berichtet uns vom weltweiten Phänomen des Landgrabbings, den Protesten, die gegen eine Investorenkonferenz am 9. November in Genf sowie eine alternative Konferenz am kommenden Donnerstag. Ein Beitrag von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Landgrabbing ist ein weltweites Phänomen geworden. Überall auf der Welt wird Kleinbauern das Land weggenommen, weil große Investoren riesige Flächen aufkaufen oder auf lange Zeit pachten. In den letzten 4 Jahren allein wechselten zwischen 22 und 50 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche ihre Besitzerinnen. Am 9. und am 10. November findet in Genf eine Konferenz mit dem Titel Global AG Investing Europe 2010 statt. Wer diese Konferenz veranstaltet und wer dazu eingeladen ist, erklärt uns Rudi Berli von der Organisation Uniter.
Ja, also Soyatec, das ist eine Consulting Firma aus den Vereinigten Staaten, aus New York, und die hat auch in den USA schon einige und auch in Südafrika schon eine derartige Konferenz organisiert. Das adressiert sich hauptsächlich an der Finanzsektor.
Als Landgrabbing wird der groß angelegte Landkauf durch finanzstärke Staaten oder Konsortien im wirtschaftlich schwachen Ausland bezeichnet. Bei der Konferenz in Genf werden laut Veranstalter etwa 25 Manager anwesend sein, die über 8 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche weltweit verwalten. Auf dem Prospekt wird außerdem angekündigt, dass Investitionsmöglichkeiten vorgestellt werden, die über eine reine Nahrungsmittelproduktion hinausgehen.
Ein wichtiger Akteur sind natürlich die Saatgutfirmen und die Firmen, die Landwirtschaftsgeräte bauen, weil es geht da bei diesen Investitionen um industrielle Landwirtschaft. Und da ist natürlich quasi die vorgelagerte und Industrie mitbeteiligt, also Saatgut- und Maschinenindustrie, sowie natürlich auch die ganze nachgelagerte, vor allem die Handels- und aber auch die nachgelagerte Transportindustrie.
Das Prospekt macht außerdem darauf aufmerksam, dass bei der Produktion von Tierfutter ein großes Wachstumspotenzial vorhanden ist, weil sich die Essgewohnheiten vor allem in Asien stark verändern. Außerdem preist das Prospekt sogenannte Permanent Crops als Investitionsmöglichkeiten an.
Das ist zum Beispiel, das sind die Agro, die Agrotreibstoffe, zum Beispiel das Palmöl, also die, das sind ja, also Palmölpflanzungen sind ausdauernd. Ich denke, es geht da einfach um mehrjährige Pflanzen, wie auch Jatropha zum Beispiel.
Jatropha, oder auch Purgirnuss genannt, wächst auch in sehr wasserarmen Gegenden. Aus ihren Samen wird Pflanzenöl hergestellt, das auch zu Biokraftstoffen weiterverarbeitet werden kann. Dank der Beimischungsrichtlinie von sogenannten Biokraftstoffen in der Europäischen Union ist auch hier der Markt riesig. Landgrabbing an sich scheint ein relativ junges Phänomen zu sein. In den letzten 4 Jahren sind die Investitionen weltweit förmlich explodiert.
Ja, das hängt natürlich direkt zusammen mit der fortschreitenden Liberalisierung der Agrarmärkte, weil ohne liberalisierte oder globalisierte Agrarmärkte macht Landgrabbing keinen Sinn. Und weiter kommt natürlich die Finanzkrise dazu, also dass sich der Finanzsektor nach stabilen, sicheren, strategisch bedeutsamen Sektoren, dass diese an Bedeutung gewinnen. Und da ist natürlich der Ernährungssektor ganz zentral. Wasser, Ernährung und Rohstoffe sind da die zentralen Sektoren, die an Attraktivität gewonnen haben nach der Finanzkrise.
Verschiedene Organisationen organisieren am 4. November eine Gegenkonferenz in Genf und rufen für den 9. November zu Protesten gegen die Global AG Investing auf.
Wir organisieren am 4. November eine Gegenkonferenz. Also wir sind das ist ein breites Bündnis von Bauernorganisation und Entwicklungsorganisation und Gewerkschaften und Umweltorganisationen. Und wir organisieren eine Konferenz die Woche zuvor, also am 4. November. Also da kommen verschiedene Leute, die eigentlich sprechen werden. Ein Argentinier, das ist Jorge Rulli, das ist von der Gruppo de Reflexión Rural. Über den argentinischen Fall sprechen wir mit dem Ausbau der ganzen Soja-Exporte. Dann ist auch Antonio Trigario, der ist der Sprecher einer Kampagne für die Reform der Weltbank. Die Weltbank tut sich ja schwer mit diesem Landgrabbing, obwohl sie anerkennt, dass es problematisch ist, ist sie eigentlich mehr daran interessiert, dass quasi eine Art ein Greenwashing zu betreiben dieser Art, oder ich weiß nicht, ob Greenwashing der richtige Ausdruck ist, einfach eine Rechtfertigung dafür zu basteln, dass diese Investitionen auf nachhaltiger Basis sein sollten. Und dann wird noch ein Präsident aus Madagaskar, das ist aus Paris, ein Kollektiv pour la défense des terres malgaches, also der ist auch noch präsent, der heißt Randa Riaria Manana. Ja, und dann am 9., wenn die Konferenz beginnt, dann machen wir eine Pressekonferenz auch mit Vertretern noch aus einer Bauernorganisation, einer Bauerngewerkschaft aus Mosambik und einer Entwicklungsorganisation und einer Bauernorganisation, und dann machen wir eine Aktion vor dem Konferenzgebäude, eine bäuerliche Aktion und dann einfach eine Protestversammlung vor dem vor dem Konferenzgebäude.
Bei aller Kritik am rot-grünen Atomkonsens, an den halbherzigen Verträgen und nicht eingelösten Versprechen seinerzeit, dass sich in derart kurzer Zeit derart viele Kleinkraftwerke von Solar- bis Kraft-Wärme-Kopplung, dass sich in so wenigen Jahren eine ganze blühende Branche von Stadtwerken bis Windkraftbetreibern entwickeln ließe, hätte vorher wohl kaum jemand gedacht. Allerdings auch nicht, dass eine Folgeregierung mit wenigen Federstrichen die ganze Entwicklung und Branche an die Wand fahren würde. Radio Lora aus München rief Christoph Bautz von der Aktionsgruppe Camp Pact an, die Organisation, die im Moment zu Massenmails an den Bundespräsidenten aufruft. Den fordern die Absender in ihren Mails auf, das Atomdealgesetz nicht zu unterschreiben, weil es nicht vom Bundesrat ratifiziert wurde. Schließlich unterliegt dem Präsidenten kraft seines Amtes auch die Prüfung, ob ein Gesetz verfassungsgemäß zustande kam. Und sogar der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichtes ist ja entgegengesetzter Meinung.
Ja, es ist schon erstaunlich, wie ignorant hier Schwarz-Gelb gerade in den letzten 3 Monaten über die Köpfe der Menschen hinweg entscheidet, immer mehr zu einer Koalition verkommt, die reine Klientelpolitik macht, mal für Hoteliers, damit fing ja alles an, dann für Pharmakonzerne und Privatversicherer, für Atombosse oder für Immobilienhaie in Stuttgart 21. Also da wird eine Politik gefahren, die sich eigentlich kaum mehr an einem Gemeininteresse orientiert, an einem Interesse der Menschen im Lande, sondern ganz stark an einzelnen Klientelinteressen. Und das schlägt natürlich auch auf sie zurück. Und ich glaube, ein Grund, warum Schwarz-Gelb so schlecht in diesen Umfragen dasteht, da ist doch ganz stark der Eindruck entsteht, das ist eine Regierung der Konzerne, das ist nicht eine Regierung für die Bürgerinnen und Bürger im Land.
Herr Bautz, Sie haben nun eine neue Kampagne gestartet, wo Sie die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, die sich dieser Kampagne anschließen, auffordern, den Herrn Wulff, unseren neuen Bundespräsidenten, nicht mehr ganz so neuen Bundespräsidenten, zu bitten, dieses Gesetz nicht zu unterzeichnen, weil es eben am Bundesrat vorbei zum Bundespräsidenten geschickt wird, die Zustimmung des Bundesrates nicht eingeholt wird. Nun ist es so, dass zum einen einst auch der Kompromiss, den Rot-Grün durchsetzte, die Begrenzung der Laufzeiten der AKWs damals im Einvernehmen, damals mit den Stromkonzernen, auch nicht vom Bundesrat abgesegnet wurde. Und zum anderen frage ich mich, warum sollte ausgerechnet Herr Wulff, der doch immer die Interessen der CDU durchexerziert hat als Ministerpräsident, auf Teufel komm raus, warum sollte ausgerechnet der im Amt des Bundespräsidenten auf einmal neue Objektivität gewonnen haben?
Also es ist auf jeden Fall erstmal so, dass dann demokratisches Verfahren, wo eben der Bundesrat beteiligt werden muss, von Schwarz-Gelb mit Füßen getreten wird, dass eben der Bundesrat außen vor gelassen werden soll bei einer Entscheidung und getrickst wird, um hier ein Atomgesetz durchzubekommen, was im Bundesrat sicherlich keine Mehrheit finden würde. Es ist richtig, dass Rot-Grün seinerzeit, und das war ja damals pikanterweise heftigst angefeindet worden, gerade von Baden-Württemberg und von Bayern, die jetzt sehr drauf setzen, dass umgangen wird. Aber es ist richtig, dass Rot-Grün damals das Atomgesetz ohne den Bundesrat hat durchgehen lassen. Aber die meisten renommierten Verfassungsrechtler, unter anderem ja auch Papier als ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, sagen, dass eben hier bei dem neuen Gesetz neue Aufgaben hinzukommen. Also es geht da um Fragen der Haftung, dass sozusagen das Haftungsrisiko sich immens vergrößert. Es geht um Fragen der Aufsicht, dass die Aufsicht um viele Jahre länger stattfinden muss und dass in dem Moment, wo Bundesländer mehr zu sagen haben und nicht und dass in dem Moment, wo Bundesländer mehr an Aufgaben haben, dass dann auch der Bundesrat auf jeden Fall beteiligt werden muss.
Dazu noch die Folgen im Bereich der erneuerbaren Energie, die ja dann die Landeshaushalte direkt betreffen.
Genau, auch da sind durchaus Landeshaushalte betroffen, gerade auch in Ländern, die jetzt klagen wollen, weil die Länder, die klagen, haben ja alle keine Atomkraftwerke. Also da kann man, denke ich, auch eine Betroffenheit nochmal herstellen und da sind wir gespannt, was das Bundesverfassungsgericht am Ende sagt. Also muss Wulff da jetzt einschreiten, wenn man seinen Amtsvorgänger Köhler gesehen hat, der hat ja schon relativ häufig Gesetze nicht unterzeichnet, weil er befürchtet, dass sie dem Grundgesetz nicht entsprechen, weil er befürchtete, dass sie von Karlsruhe kassiert werden und mal sehen, ob jetzt Wulff das gleiche Standing hat wie sein Amtsvorgänger, hier wirklich genau zu lesen und nicht nur in parteitaktischer Brille das anzuschauen.
Ist dann nicht im Grunde genommen das, was wir konstatieren müssen, eine grundsätzliche Krise der Legitimation des parlamentarischen Systems?
Na, wir haben auf jeden Fall ein Stück weit eine Krise der Legitimation dieses parlamentarischen Systems, das würde ich schon auch so sehen, weil die Bürgerinteressen viel zu wenig gehört werden. Wir haben immer noch keine plebiszitären Elemente, zumindest nicht auf Bundesebene und da muss es jetzt genau drum gehen. Also man muss versuchen, Druck machen, dass endlich mehr die Bürger mitentscheiden können und das Lobbyinteressen sich weniger durchsetzen. Und ich meine, das schlägt ja in Stuttgart schon erstaunliche Wellen, wenn man sich das anschaut, dass plötzlich eine Protestbewegung sich mit einer Regierung zusammensetzt und versucht, aus dieser Verfahrenlage herauszukommen. Das heißt, wir haben mittlerweile eine starke Bewegung und ich glaube, das wird die Regierung weder in Baden-Württemberg noch auf Bundesebene lange durchhalten, hier weiter gegen diese Bewegung Politik auf Dauer zu machen. Das ist ein erster Sieg, der sicherlich gestern errungen wurde von Schwarz-Gelb, dass das so durch das Parlament gegangen ist. Aber jetzt geht's weiter. Die Anti-Atom-Bewegung ist in der Stärke, wie wir sie in den letzten 30 Jahren nicht hatten. Die Menschen sind bereit, auf die Straße zu gehen, sich einzumischen. Was doch ja immer wieder recht erstaunlich ist, ist zu beobachten, dass die Bewegung in dem Moment, wo sie erstmal verloren hat, ja nicht schwächer wird, sondern stärker wird. In Stuttgart 21 hat man das gesehen, da wurde das beschlossen und danach sind erst die Bürger richtig auf die Straße gegangen und ein Stück weit wird das, glaube ich, jetzt auch mit dieser Atomauseinandersetzung sein. Wir werden die größten Proteste, die wir je erlebt haben, gegen den Castor sicherlich in 10 Tagen erleben. Wenn die Protestbewegungen jetzt stark bleiben, wenn die Menschen weiter stark auf den Straßen hier Veränderungen einfordern, dann muss auch die Politik reagieren.
Europaweit ist die Atomlobby im Aufwind, ausgerechnet in Deutschland, wo die Nutzung der erneuerbaren Energien zuletzt stark vorangetrieben wurde, hat die Bundesregierung beschlossen, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern, trotz der bekannten Risiken und obwohl auch die Atomenergie eine überaus negative CO2-Bilanz hat, wenn man die Urangewinnung mit einbezieht. Von Kopenhagen über La Hague bis ins Wendland regt sich deshalb der Protest für einen Atomausstieg und für den schnellen Weiterausbau der erneuerbaren Energien. Die Energiewende ist längst nicht mehr aufzuhalten. Ein Wettlauf hat begonnen. Die Energiekonzerne versuchen, die erneuerbaren Energien mit ihren Strukturen in Einklang zu bringen. Hierzu ein kleiner Redeausschnitt aus Berlin. Tazio Müller sprach dort auf der Volksbühne. Er ist von der Kampagne Castor Schottern.
Europaweit ist die Atomlobby im Aufwind. Ausgerechnet in Deutschland, wo die Nutzung der erneuerbaren Energien stark vorangetrieben ist, hat die Bundesregierung beschlossen, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern, obwohl die gefährliche Technologie als Auslaufmodell gilt. Von Kopenhagen über La Hague bis ins Wendland regt sich Protest für einen Atomausstieg und für den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Energiewende ist längst nicht mehr aufzuhalten. Ein Wettlauf hat begonnen. Die Energiekonzerne versuchen, die erneuerbaren Energien mit ihren Strukturen in Einklang zu bringen. Wie sozial und klimagerecht die Versorgung mit sauberer Energie in Zukunft aussehen wird, hängt entscheidend von den Forderungen der heutigen sozialen Bewegungen ab. Zu diesem Thema hören wir jetzt Tazio Müller der Kampagne Castor Schottern auf einer Diskussionsveranstaltung am 13. Oktober auf der Berliner Volksbühne.
Es ist ganz klar, die eine zentrale Richtungsentscheidung, was für eine Energie produzieren wir? Deswegen, ich sitze auch hier als jemand, der aus der Klimabewegung kommt. Da ist natürlich eine ganz zentrale Frage, verbrennen wir weiter fossile Brennstoffe? Setzen wir sozusagen auf diesen Mix von Atom und Kohle oder machen wir was anders? Ganz zentrale Frage, da ist absolut eine Richtungsentscheidung da. Das hat ja auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen so dargelegt. Aber es gibt eben, und das hat ja jetzt Uschi auch gerade noch angesprochen, eigentlich noch eine zweite Richtungsentscheidung, die da auch dazugehört. Nicht nur, was für eine Energie produzieren wir, sondern wer produziert sie, unter welchen Bedingungen und ganz zentral, wem gehört sie? Sagen, und das sind eigentlich sozusagen die zwei Richtungsentscheidungen, die es gerade gibt und die für mich bewegungspolitisch eigentlich total zusammenhängen. Die Ausgangssituation ist aber die übliche, nämlich die Spaltung progressiver Kräfte in NGOs, sozusagen radikale Straßenaktivistinnen und Aktivisten, in Gewerkschaften, auch natürlich entlang thematischer Linien, Anti-Kohle, lässt sich übrigens ganz leicht gegen Anti-Atom ausspielen, wenn man da nicht aufpasst. Und dann gleichzeitig lässt sich dann wieder einfach die Frage ignorieren, wie sieht es in den erneuerbaren Sektor aus, denn der erneuerbare Energiesektor wird ausgebaut werden, one way or the other. So, also das ist völlig klar. Das heißt, wenn wir gegen Atom sind, können wir nicht einfach sagen, naja, den erneuerbaren Energiesektor, den lassen wir mal da liegen und gucken nicht darauf hin, was es da für Kämpfe gibt. Was gibt es da für Kämpfe? Naja, eigentlich die meisten Kämpfe, die es im erneuerbaren Energiesektor gibt, sind gegen die Verspargelung der Landschaft von irgendwelchen wohlhabenden Menschen, die irgendwelche Landsitze in Bayern haben. Und dann dazu, ich glaube, in Bayern stehen gar keine Windräder, weil die Leute da die Landschaft nicht verspargeln wollen. Also sozusagen, was gibt's eigentlich für Kämpfe im erneuerbaren Energiesektor? Das ist eine ganz zentrale Frage, wenn wir diese zwei Fragen nämlich zusammendenken. So, also Ausgangspunkt, wie üblich, eine Spaltung progressiver Kräfte. Jetzt hatten wir eine Zeit lang sozusagen diese Idee, wir versuchen jetzt mal so eine Klimabewegung aufzubauen. Es gab lange die Idee, Klima oder der Kampf für Klimagerechtigkeit wird die neue Klammer, die verschiedene soziale Bewegungen zusammenbringt. Und da gab es auch eine Zeit lang viel Bewegung. Es gab viele Klimacamps, es gab die Mobilisierung nach Kopenhagen. Aber es stellte sich auch raus, dass so Klimaaktionen, ich glaube, das haben alle Akteure festgestellt, lass es sozusagen die Klimaallianz sein, lass es 350.org sein, lass es die linksradikalen Kräfte sein. Alle haben festgestellt, dass zumindest in Nordeuropa Mobilisierungen um die Klimafrage herum so eine gewisse Mobilisierungsobergrenze haben. Es kommen einfach nicht so wahnsinnig viele Leute.
Im Großraum Karlsruhe wird der Castor-Zug wohl auf das Gebiet der BRD fahren. Die Aktivisten der Südblockade bereiten sich auf eine Strecke vor, die direkt westlich von Karlsruhe liegt. Allerdings gibt es Ausweichrouten, etwa bei Kehl-Offenburg. Einer der Aktiven zu den aktuellen Planungen dort. Infos zur Südblockade gibt's auf der gleichnamigen Webseite.
Ja, also bei der Südblockade wollen wir die Gleise, die er benutzen muss, hier in Süddeutschland, wenn er von Frankreich über die Grenze kommt, besetzen und den Zug so lange wie möglich dadurch aufhalten. Der Zug ist bis jetzt immer die gleiche Strecke gefahren, in Frankreich, im Nordelsass bei Lauterburg über die Pfälzer Grenze. Der nächste Ort an der deutschen Grenze ist Berg in der Pfalz und dort wird die Gleisblockade stattfinden am 6. November, am Samstag, wenn er dort über die Gleise kommt. Ist nicht genau vorherzusagen, wenn der Fahrplan eingehalten wird, so wie er angekündigt ist, soll er am Freitag um 17 Uhr in der Normandie losrollen. Dann wird er, wenn er pünktlich ist, in etwa gegen Mittag die deutsche Grenze erreichen. Und wir wollen dort am Vormittag dann auf die Gleise gehen.
Im Wendland ist man schon länger auf den Barrikaden, nämlich seit 1977. Die damalige Bundesregierung hatte vor, in der Region ein nukleares Entsorgungszentrum entstehen zu lassen. Auch eine Plutoniumfabrik, euphemistisch Wiederaufbereitungsanlage für Kernbrennstoffe. Und auch gleich noch ein Atomkraftwerk bei Langendorf an der Elbe. Die Planungen wurden aber verworfen, da sie politisch nicht durchsetzbar waren. Mit anderen Worten, Widerstand lohnt sich eben doch. Und Teil dieses Widerstands ist schon immer, spätestens seit 1995, als der erste Castor ins Wendland rollte, das Schottern, also das Entfernen von Steinen aus dem Gleisbett. Diese Traditionsveranstaltung wird dieses Jahr nun etwas umfangreicher stattfinden. Gesamtgesellschaftlich wird ja schließlich auch das Thema Energiepolitik etwas umfangreicher wahrgenommen. Einer der dortigen Aktivisten.
Castor Schottern ist eine Aktion, wo wir mit Hunderten, Tausenden Leuten gemeinsam auf die Schiene gehen wollen, wenn der Castor-Transport sich auf den Weg macht ins Wendland, im Wendland selber, also zwischen Lüneburg und Dannenberg. Und dort werden wir die Schiene unterhöhlen, also die Schottersteine unter den Schwellen rausgraben, sodass der Zug da erstmal nicht mehr langfahren kann.
Und an diesem Tag fährt aber nur der Castor-Zug.
An dem Tag fährt da nur der Castor-Zug, ganz genau. Also, vorne raus fährt ein Reparaturzug, sodass auch keine Gefahr besteht, dass der Zug dann umfällt, sondern das wird wahrscheinlich vorher wieder repariert werden.
Also es besteht keine Gefahr, anderen Güterverkehr oder Personenverkehr mit dieser Aktion da zu gefährden?
Nein.
Laut Presseberichten laufen jetzt schon zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen Personen, die diesen Aufruf, den Castor zu schottern und unterstützen. Irgendwie, da habe ich schon die Zahl von 1000 Ermittlungsverfahren, glaube ich, gehört. Was meint ihr zu dieser Repression jetzt gegen die Aufrufenden?
Also das sind über 1000 Leute, die diese Absichtserklärung unterzeichnet haben, wo die Staatsanwaltschaft Lüneburg jetzt ermittelt. Und das ist natürlich klar, dass die versucht, uns einzuschüchtern, aber wir werden uns davon nicht einschüchtern lassen. Diese Aktion ist nicht vom Gesetzbuch gedeckt, das ist klar, aber wir finden in der aktuellen gesellschaftlichen Situation, ist es legitim, das umzusetzen und wir lassen uns davon auf alle Fälle nicht einschüchtern.
Also ihr seht das als Notlage an und meint, diese Aktion ist dann legitim. Du hast es jetzt angekündigt, diese Aktionsform bezieht sich explizit aufs Wendland, oder?
Genau, die Aktion findet im Wendland statt, also in der Region, wo auch der Müll zwischengelagert werden wird im Moment und auch dann irgendwann entgelagert werden soll.
Und diese Aktionsform wird dann stattfinden, je nachdem, wann der Castor dort das Wendland erreicht wird.
Die Aktion wird stattfinden, auf alle Fälle am Sonntag, den 7. November. Geplant ist, so kurz wie möglich vor dem Zug, aber da nie richtig abzusehen ist, wann der Zug kommt, haben wir beschlossen, es wird auf alle Fälle eine erste Schotternaktion am Sonntag geben und dann, je nachdem, wie weit der Zug noch weg ist, vielleicht auch noch weitere Anläufe am Montag oder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Also, aber es sollen auf alle Fälle alle, die übers Wochenende kommen, auch daran teilnehmen können.
Wenn es gut läuft, schottern bis Mitte der Woche dann.
Wenn es gut läuft, ja.
Am gestrigen Donnerstag wurden die Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke jetzt durch den Bundestag bestätigt. Die Oppositionsparteien haben bereits angekündigt, aufgrund der Nicht-Einbeziehung des Bundesrates vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen. Hat der Beschluss von gestern Einflüsse auf den kommenden Protest? Thomas, vielleicht von dir, was ist da deine Einschätzung?
Ja, also ich hoffe nochmal, dass das auch ein Mobilisierungssignal ist für alle, denn man kann sich nicht auf die Parlamente verlassen, sondern man muss eben das Atomausstieg selber in die Hand nehmen. Und dafür ist jetzt die beste Gelegenheit, wenn der Transport rollt.
Wie sieht es denn mit der Unterbringung aus für Leute, die jetzt ins Wendland fahren wollen?
Im Wendland wird es diverse Camps geben. Die größten sind wahrscheinlich in Metzingen und in Köhlingen. In diesen Camps gibt es Scheunen. Da gibt es außerdem große Zelte. Die werden mit Stroh auch ausgelegt sein, sodass es da auch warm sein wird. Zumindest einigermaßen. Natürlich müssen Schlafsäcke und Isomatten mitgebracht werden. Es gibt darüber hinaus ein großes Camp in Splitau. Dort wird es allerdings keine Zelte geben. Das heißt, auch für Leute, die vielleicht noch Platz im Auto haben, packt noch ein Zelt zusätzlich ein, packt warme Decken ein und sowieso warme Klamotten nicht vergessen. Das ist das A und O.
Aber in den Zelten, die zur Verfügung gestellt werden, gibt es dann teilweise vielleicht auch Feuer oder Aufwärmmöglichkeiten, würde ich mal annehmen.
Ganz genau. Es wird auf den Camps große Zelte geben, die auch beheizt sein werden. Es wird Fokus geben an allen Camporten, sodass man immer irgendwo was zu essen, zu trinken bekommt, was Heißes und auch sich aufwärmen kann.
Das war's für heute. Wir sehen, pardon, wir hören uns. Morgen kommt CBFM nämlich von Radio Unerhört aus Marburg. Bis dann. Tschüss.